Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Alexander Gschwind.
Der Südexpress von Paris über Irun und Salamanca nach Lissabon gehört zusammen mit dem Orientexpress von London nach Istanbul und der Transsibirischen von Moskau nach Vladivostok zu den Legenden der Eisenbahngeschichte. In Alain Tanners Kultstreifen Dans la Ville Blanche wie in Pascal Merciers Bestseller Nachtzug nach Lissabon spielt er eine Schlüsselrolle als Schicksalsschmied. Heute verkehrt er bloß noch von der französisch-spanischen Grenze in die portugiesische Hauptstadt. Aber die Stimmung in den Abteilen ist noch immer dieselbe. Rucksacktramper und Emigranten mit riesigen Koffern stellen wie eh und je das Stammpublikum, dösen in den Abteilen vor sich hin, da und dort scheppern Transistorradios aus einer Ecke. Nach der Grenzkontrolle zwischen dem spanischen Fuentes de Oñoro und dem portugiesischen Villa Formoso freilich sind alle hellwach, hält der Zug doch von nun an jeder größeren Station und entlässt ein paar müde Heimkehrer ins Morgengrauen. Geronimo Nogueira kennt den Fahrplan auswendig, hat sein ganzes Arbeitsleben im Ausland verbracht und dabei einen großen Teil der Welt kennengelernt. Irak während des Krieges mit Iran anfangs der 80er Jahre, dann bis 86 in Angola, später in Russland, seit 94 fast ununterbrochen in Deutschland.
No estrangeiro, por exemplo, fui ao Iraque em 82, no tempo da guerra Iraque com Irão. Grandes sustos lá apanhamos. Depois fui a Angola de fim de 85 a fim de 86. Depois estive em 87 na Rússia.
Jetzt ist der gelernte Zimmermann müde, hat mit 57 wieder mal die Arbeit verloren und weiß nicht so recht, ob er es nochmal riskieren soll. Die ganze Reiserei koste ihn immer mehr. Nicht nur Kraft und Zeit, sie zahle sich auch kaum mehr aus. Also wird er zu Hause erst mal über die Bücher gehen, sich mit der Familie besprechen, bevor er sich nochmal auf was Neues einlässt.
Qualquer uma delas, quer dizer, as viagens principalmente é que afeta mais, quer dizer, custa mais.
Sitznachbar Carlos Cardoso zuckt resigniert die Schultern. Er ist mehr als 20 Jahre jünger. Ihm bleibt gar nichts anderes übrig, als es bei nächster Gelegenheit wieder zu versuchen. Auf die Zähne beißen, vorwärts schauen, irgendwie geht's immer weiter im Leben. Bloß nicht hier. In Portugal gibt's ja nichts zu verdienen.
Temos de continuar em estradas, alegres, assim, temos de ser vividos, por exemplo.
Der Filho Furio fand sein Auskommen bis vor einem guten Jahr als Docker in den galizischen Häfen von Vigo und La Coruña. Jetzt pendelt er wochenweise ins Baskenland, fast doppelt so weit, verdient aber nur noch die Hälfte. Es wird eben immer komplizierter, weniger Arbeit und immer weiter weg. Aber was willst du?
La Coruña, Ribadeo, Lugo. Und jetzt? Was ist denn aus der Galizia? Estava mal.
Auch Geronimo Fonseca pendelt Woche für Woche nach Bilbao, seit er seinen letzten festen Job in einer französischen Blechwarenfabrik verlor. 800 Kilometer hin in der Nacht auf Montag, gleich viel zurück am Freitagabend. Einmal zu Hause schlafen, wenigstens ein paar Stunden mit der Familie. So sieht mein Leben aus, aber anderen geht's noch schlechter.
Quando é vir para casa, para a terra, custa menos porque a viagem é feita de dia, né? Agora de noite custa sempre mais um bocado.
Zwischen 10% und 15% der portugiesischen Bevölkerung verdient ihr Leben noch immer im Ausland, wie schon zu Kolonialzeiten. Seit Menschengedenken vermochte das arme und karge Land seine Bewohner nicht zu ernähren. Die Auswanderung wurde zum tränenreichen Massenschicksal, wie es in zahlreichen Fado-Liedern oder von der Emigrantenmuse Linda de Sousa immer wieder wehmütig beklagt wird.
Duas malas de cartão numa terra de França. Português deixou assim seu Portugal. tantos outros ele não perdeu a esperança. O português que deixou seu Portugal.
Auf dem Bahnhofplatz der mittelportugiesischen Stadt Bambiosa hat sich so etwas wie eine improvisierte Jobbörse entwickelt. Zwielichtige Vermittler suchen Erntearbeiter für Kurzeinsätze in Frankreich, Spanien oder sonst wo in Europa. Wobei Europa in der Vorstellung der Leute hier noch immer so gut wie alles umfasst, was außerhalb der eigenen Grenzen liegt. Auch José Nogueira erkundigt sich hier regelmäßig nach Verdienstmöglichkeiten, seit er seine Stelle als Polier bei einer belgischen Baufirma verlor. Es gebe immer wieder verlockende Angebote für Einsätze in Angola, Algerien oder anderen Ölländern gegen gute Bezahlung. Angeblich würden dort Hunderte, ja Tausende von Arbeitern gesucht. Aber soweit er höre, sei sowas dann eben doch auch mit vielen Risiken und Umtrieben verbunden. Alles andere als einfach. Auch sei er schon mehrfach gewarnt worden vor einem solchen Sprung ins Wasser. Andererseits meint er, wenn ich mich hier umsehe, da steht so mancher rum mit viel besserer Qualifikation als ich und findet auch keinen Job, sei es bestandene Schichtleiter oder gar Geschäftsführer. Mario Pereira hat die Hoffnung schon fast aufgegeben. Als er arbeitslos wurde, hat er sich gleich zum Stempeln eingeschrieben und sich seither um Dutzende von Stellen beworben. Bei jeder Vorstellung hieß es dann, wir rufen Sie zurück. Seit einem Jahr warte ich nun auf solche Anrufe, die nie kommen, wie die meisten hier auch. Victor Carneiro hat sich nach seiner Entlassung bei einer spanischen Maschinenfabrik lange um die Rückkehr in die Heimat gedrückt, im Wissen darum, dass er hier erst recht keine Arbeit fände. Ich habe mich einfach immer mehr eingeschränkt und versucht durchzuhalten in der Hoffnung auf einen neuen Job. Aber dann war er irgendwann ausgestört und kam schließlich doch nach Hause, um 1-2 Monate durchzuatmen, wie er betont, auch wenn sein trauriges Gesicht eine ganz andere Sprache spricht. Auf dem Parkplatz gegenüber steht ein Bus mit spanischen Kennzeichen. Davor eine Gruppe von Männern mit Reisetaschen, die sich gegenseitig bekannt machen und zwei andere umringen, die sie bei der Tür mit Schulterklopfen begrüßen. Angeworben wurden sie von Armindo Silva im Auftrag der baskischen Infrastrukturbehörde, die eines der ehrgeizigsten Krisenprogramme in ganz Spanien anschob und dafür nun im eigenen Einzugsgebiet nicht genügend qualifizierte Leute findet. Da gibt's Projekte mit 4 bis 5 Jahren Laufzeit, schwärmt er. Bis dahin sieht dann doch wohl alles wieder ganz anders aus. Der baskische Expeditionsleiter Gorka Garcia bestätigt, seine Behörde habe eine ganze Reihe von Projekten vorgezogen, die eigentlich erst für später vorgesehen waren, um Arbeitsplätze zu sichern. Aber nun fänden sich groteskerweise nicht genug eigene Leute, obwohl die spanische Bauwirtschaft in der tiefsten Krise ihrer Geschichte steckt. Viele stempeln lieber oder wollen ganz einfach nicht zu uns in den Norden kommen, sei es wegen des Klimas oder aus Angst vor dem ETA-Terror. Jetzt holen wir eben wieder Portugiesen. Die meckern nicht, sind mit unseren Löhnen mehr als zufrieden und können auch arbeiten.
Muchas obras que ha generado el gobierno vasco para que igual tenían previsto hacerlas más tarde y las han adelantado para que la gente tenga trabajo, para paliar un poco el tema de la crisis y que poco o mucho haya trabajo y no haya un parón repentino de...
Antonio Costa betreibt eine Kneipe mit kleinem Supermarkt an der Ecke und beobachtet die Szene tagtäglich. Qualifizierte Leute kämen tatsächlich früher oder später wieder irgendwo unter, weiß er. Allerdings eben meistens im Ausland, hauptsächlich in Frankreich oder in Spanien. Auf dem Bau jedenfalls sei hier noch weniger los als anderswo. Und sonst gibt's ja nicht viel, meint er lakonisch. Auch keinen Tourismus, außer vielleicht ein paar Passanten, die mal auf dem Weg in den Süden kurz einkehren. Auch Industrie haben wir keine hier.
Veio uma fasca, as pessoas, enfim, uma ali a montra, empresa tal, pessoal, carpinteiros, ferrageiros, para a Espanha, para não sei, para a França, para aqui, para lá. Hoje não aparece tanto, não é? Depois, pronto, isto, olha aquilo que se vê aí, pá, e o conselho também é disso que vive, é da construção civil, e se não for, não há mais nada, não é?
Dank der langen Auswanderertradition hielt sich Portugals Arbeitslosenquote mit 7-8% bis vor einem Jahr noch leicht unter dem europäischen Durchschnitt. Mit anhaltender Krise im übrigen Europa näherte sie sich in den letzten Monaten aber immer mehr der 10%-Marke und für nächstes Jahr wird sogar mit mindestens 12% gerechnet. Immer mehr Emigrantinnen und Emigranten kehren nach Hause zurück und finden dort erst recht keine Arbeit, weil die ohnehin schwache Binnenwirtschaft keine Beschäftigungsmöglichkeiten für die Hunderttausenden von Rückkehrern hat. Weil damit aber auch die Überweisungen an die Daheimgebliebenen versiegen, geht gleichzeitig deren Binnenkonsum zurück, was die Krise zusätzlich vertieft. Zumal Portugals dürftige Industrie neben Zulieferprodukten vorwiegend Lebensmittel und Konsumgüter produziert. Weil deren Binnen- und Exportmärkte gleichzeitig zusammenbrechen, jagen sich die Meldungen über Betriebsschließungen und Massenentlassungen in den Medien täglich.
Só nos últimos 4 meses apresentaram falência 20 mil empresas.
Duas empresas têxteis da Beira Interior cortaram postos de trabalho.
Há mais desempregos anunciados, 152 trabalhadores da Amoníacos de Portugal.
In den Arbeitsämtern stehen sich die Leute auf den Füßen herum und warten illusionslos auf den Aufruf ihrer Schalternummer. Fernanda Pinto ist Köchin und 59. Bis vor kurzem arbeitete sie in der Kantine einer Textilfabrik und mit deren Schließung stand auch sie auf der Straße. Dass sie in ihrem Alter noch mal was findet, glaubt sie selbst nicht. Der Schneiderin Alicia Silva geht's ähnlich. Keine neuen Aufträge mehr und jede Menge Kunden, die nicht mehr bezahlen. Also konnte sie selbst ihre Ateliermiete nicht mehr bezahlen und geht jetzt stempeln wie Tausende in ihrer Branche. Perspektive gleich null. Der 40-jährige Fernando Martins ist Schreiner, Familienvater und würde auch irgendeine Hilfsarbeit annehmen. Aber auch sowas ist nicht in Sicht. Ich wäre mir für nichts zu schade, beteuert auch Carlos Rodriguez. Aber es gibt schlicht keine Arbeit, auf keinem Gebiet.
Eu fui sempre um homem de trabalho e gostava de ter a mesma vida que tinha, né? Mas ninguém me dá trabalho.
Weil immer weniger über ein sicheres Einkommen verfügen, lassen auch immer mehr Kundinnen und Kunden in den Geschäften anschreiben, bis schließlich den Händlern selbst der Schnauf ausgeht. In Dörfern, die von ein oder zwei Arbeitgebern abhängen, führen solche Kettenreaktionen oft zur Katastrophe, reißt einer den anderen ins Elend. Auch Schuhmacher Alfredo Costa steht kurz vor dem Ruin, nachdem inzwischen nur noch jeder dritte Kunde seine Reparaturen bar bezahlt und er die Miete für seine Werkstatt bald nicht mehr aufbringen kann. Geduldig versucht er, seine Situation einer Kundin nach der anderen zu erklären und bekommt von diesen bloß immer wieder dieselbe Geschichte zu hören, weshalb auch sie nicht bezahlen können.
Na minha idade, o que é que me emprega?
É isso. Mas todos os dias é que eu posso dizer isto. Isto do Corim é uma chadeira. Isto não...
Selbst Pfandleiher José Miranda, der sonst vom Elend anderer profitiert, kämpft inzwischen nur noch ums Überleben. Alle wollten ihr Tafelsilber und den Familienschmuck auf einmal verscherbeln, klagt er. Die Preise für Gold und Silber befänden sich im freien Fall. Er müsse sich sehr genau überlegen, was er noch hereinnehme und was nicht, weil er sonst den eigenen Bankrott riskiere. Das gibt viel böses Blut, gesteht er traurig. Wenn mich früher jemand Halsabschneider schimpfte, trug ich es mit Fassung, weil ich ja auch vielen aus der Patsche helfen konnte. Jetzt aber steht mir das Wasser selbst bis zum Hals.
Com algum resto que havia lá, que pronto, aparece, porque as pessoas geralmente têm que vender, porque já venderam aquilo que tinham a vender.
Bischof Manuel Martins hat in der Hafenstadt Setúbal nach der Nelkenrevolution einst die Werftarbeiter beim verzweifelten Kampf gegen die Schließung ihrer Betriebe betreut und dabei die dramatischsten Momente der portugiesischen Sozialgeschichte erlebt, wurde darob als Bischof der Armen zur Legende. Trotzdem meinte er kürzlich bei einem aufsehenerregenden Fernsehauftritt, die Kirche sei noch nie so gefordert gewesen wie gerade jetzt, angesichts frontaler Angriffe auf die Menschenwürde, wie sie das Land selbst in seinen schwärzesten Zeiten bisher nie erlebt habe.
A igreja tem que denunciar corajosamente, sem medo de nada nem de ninguém. Tem que denunciar as situações de agressão à dignidade, à importância, aos direitos fundamentais do homem, da pessoa humana.
Zu den vielen Strukturschwächen der portugiesischen Wirtschaft gehört ihr hoher Anteil an Zuliefer- und Billiglohnproduktion für multinationale Unternehmen, die sie extrem abhängig machen von Konjunkturschwankungen auf den Weltmärkten. Die traditionelle Textil- und Schuhindustrie erlebte schon im letzten Jahrzehnt einen schmerzvollen Aderlass, als sie mit Portugals Beitritt zur Eurozone ihre preisliche Konkurrenzfähigkeit verlor, ihre Auftraggeber zunächst nach Nordafrika und Asien weiterzog, seit der letzten EU-Erweiterung auch zunehmend nach Osteuropa. Zehntausende von Arbeitsplätzen gingen damit verloren und konnten auch durch großzügige Investitionshilfen des Staates für Neuansiedler aus anderen Branchen nicht kompensiert werden. Neben der Automontage setzten die portugiesischen Wirtschaftsförderer vor allem auf die vermeintlich so zukunftsträchtige Hightech- und Informatikbranche. Als vielgepriesenes Vorzeigeprojekt galt bis vor einem Jahr die Speicherchip Fabrik der einstigen Siemens-Tochter Infineon in Vila do Conde mit zeitweise mehr als 2000 Mitarbeitern. Mit satten 100 Millionen Euro hatte der Staat das Werk subventioniert, bevor dieses zusammen mit anderen Chipfabriken in München, Dresden und im amerikanischen Richmond 2006 in den Qimonda-Konzern ausgegliedert wurde. Vor einem Jahr geriet auch diese Firma in den Strudel der weltweiten Krise, entließ seither allein in Portugal 1200 Leute, schickte weitere 800 in Zwangsurlaub und wickelt derzeit mit gerade mal 200 Leuten noch ein paar Restaufträge ab. Obwohl Portugal und das deutsche Bundesland Sachsen zusammen weitere 250 Millionen Euro zur Rettung ihrer Werke zur Verfügung stellten, musste Qimonda anfangs Jahr Insolvenz anmelden und hat bis heute keine neuen Investoren gefunden. Zu den von der portugiesischen Sozialversicherung ebenfalls auf Staatskosten durchgefütterten Zwangsbeurlaubten gehört auch die 32-jährige Informatikerin Katja Costa. Seit 10 Monaten wird sie mit vagen Versprechungen einer baldigen Wiederbeschäftigung hingehalten, hat inzwischen aber jeden Glauben daran verloren. Wenn sie ehrlich mit sich sei, meint sie, sei dieser Traum ausgeträumt und einen vergleichbaren Job wie den bei Qimonda finde sie in ganz Portugal nicht mehr.
Acaba tudo. Isso é que entristece bastante. Além da remuneração, que é uma empresa que pagava bem.
Auch Gewerkschafter Miguel Fructuoso sieht nur noch schwarz. Wir werden einfach hängen gelassen, niemand hilft uns und ohne unsere Betriebskommission wäre der Laden wohl längst schon ganz dicht, sagt er traurig.
Neste momento não temos qualquer suporte. Tudo o que nós fazemos é com o nosso dinheiro.
José Manuel Mendoza von der portugiesischen Investitionsbehörde sieht in Qimonda ein typisches Heuschreckenopfer. Gerade solche Hightech-Konzerne würden von Aktionären und Börsen auf blindes Wachstum getrimmt und wer die aberwitzigen Erwartungen der Spekulanten nicht erfülle, sei von den Märkten zum Tode verurteilt.
E diz ele que as empresas são forçadas pelos acionistas e pelos mercados bolsistas a crescer, 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 crescer. Não se percebe muito bem como, mas tem que crescer. Quem só crescer 2% é penalizado.
Dazu komme im Falle der portugiesischen Qimonda deren einseitige Abhängigkeit von deutschen Schwesterbetrieben, erklärt Mendozas Kollege Basilio Horta. Als jene nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens nicht mehr liefern konnten, standen die Räder zwangsläufig auch in Vila do Conde still.
Essa aqui é a questão. A
Quimonda, como diz, era uma que produzia para um único cliente, que era a Quimonda de Dresden. No momento em que a Quimonda Internacional entra em crise,
wenn sowas in einer derart kapitalintensiven, technologisch anspruchsvollen und erst noch schnelllebigen Branche wie der Computerindustrie geschehe, vermöge Portugal mit seinen vergleichsweise bescheiden dotierten Konjunktur- und Investitionsprogrammen aus eigener Kraft schlicht nicht mitzuhalten, meint der Ökonom Camilo Lourenço nüchtern. Trotz dieser brutalen Spielregeln und Risiken sei es für Portugals wirtschaftliche Zukunft aber entscheidend, gerade in solchen Spitzentechnologien entsprechende Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu investieren.
Este tipo de empresa consome capital à velocidade da luz muito mais do que qualquer outro setor da economia. E o que isto significa é que quando estas crises sobrevêm.
Das Fazit aus dem Lehrstück Quimonda sei klar, sagt Professor Rodrigo Martins vom Elektronik-Lehrstuhl der Lissabonner Universidad Nova. Wer in der globalisierten Wirtschaft überleben will, braucht mehrere Standbeine und Märkte. Wer jedoch nur ein Rädchen ist in einer multinationalen Konzernstruktur ohne Kontrolle über die gesamte Produktionskette und Palette, bleibt zwangsläufig fremdbestimmt, ohne Einfluss auf das eigene Schicksal. Genau dies aber sei die Achillesferse der allermeisten in Portugal tätigen Ableger internationaler Konzerne.
Die Industrie, die sich montiert in Portugal, deve ser de A a Z, e não se deve apostar, as empresas devem ser multidisciplinares e devem saber diversificar a sua oferta. E, portanto, as multinacionais padecem desta maldade, que é, fazem uma cadeia que só vale pelo todo e não pela parte.
Im Algarve-Hafen von Portimão klopft Antonio Neves die Anlegeplätze der Fischkutter ab und macht ein bekümmertes Gesicht. Ganze 5 Tonnen Sardinen kann er an diesem Tag zusammenkaufen, einen Viertel des eigentlichen Bedarfs.
Hoje compramos 5 toneladas, 200 cavazos, 200 cavazos a 22,5 kg.
Entsprechend hoch sind die Preise, die mit dem ständigen Rückgang der Fänge in den letzten Jahren dramatisch stiegen. So müsse auch sein Unternehmen, die Konservenfabrik Ramirez in Villa Real de São Antonio an der Guadiana-Mündung der Grenzstadt zum spanischen Andalusien, immer mehr Rohmaterial importieren, nicht nur aus dem Nachbarland, sondern zunehmend auch aus Übersee. In den Fabrikhallen jedenfalls herrscht Hochbetrieb und die Packerin Maria Alice Costa ist des Lobes voll über ihren Arbeitgeber. So gut wie hier sei sie noch nirgendwo behandelt worden, schwärmt sie. Es mache richtig Spaß, in diesem Unternehmen zu arbeiten.
Temos um patrão muito bom. Toda a gerência é muito boa para com os operários.
Um dann gar nicht mehr aufzuhören mit der Aufzählung all ihrer Privilegien, vom Weihnachts- und Dreikönigsgeld über die Gratifikationen und das Betriebsessen, nebst kleinen Aufmerksamkeiten des Patrons für jeden Einzelnen, das Jahr über.
Dá-nos Natal, dá-nos um bolo rei, dá-nos gratificação, dá-nos vinho de Porto, dá-nos...
Und der vielgepriesene Chef Manuel Ramirez strotzt denn auch vor Stolz über seine sozialen Errungenschaften. Krippen an allen Fabrikstandorten, Gratistransport für das Personal in alle umliegenden Gemeinden, sogar eine persönliche Lebensversicherung für jeden.
Das vem de trás. Nós temos creches, por exemplo, digamos, desde o tempo que meu avô, na fábrica de Vila Santo António, eu vi em miúdo, até lá ia lá brincar também, havia uma creche, não é? E temos creches nos sítios onde temos fábricas.
Dabei, betont Ramirez, sind wir ja alles andere als eine Herstellerin von Luxusgütern. Wir produzieren vielmehr Billigware für den täglichen Bedarf. Ja, die Geschichte der Konservenindustrie wurde doch eigentlich immer in schlechten Zeiten geschrieben, in Kriegs- und Mangelzeiten.
Os nossos produtos são produtos de preços baixos. Não são produtos, digamos, de luxo. São produtos básicos, são produtos de primeira necessidade. Toda a história da indústria de conservas está ligada, digamos, muitas vezes a períodos maus.
Während des Krieges, erinnert sich Ramirez, verschickte mein Vater Pakete mit unseren Konserven an Freunde in Frankreich, die sich dann noch überschwänglich für das Öl bedankten, mit dem sie endlich wieder mal etwas frittieren konnten. Das hat uns damals geradezu beschämt und entsprechend beschäftigt.
Ich erinnere mich, als mein Vater während der Guerra mandava para uns amigos no estrangeiro umas latas de conserva e elas eram, digamos, manjar dos deuses.
In Zeiten des Überflusses florieren wir jedenfalls weit weniger, gesteht Ramirez. Umso mehr müssen wir Krisenzeiten wie jetzt nutzen zur Erschließung neuer Möglichkeiten.
Durante os tempos bons, os tempos de abundância, esta indústria nunca foi uma indústria rica, que dispusesse efetivamente de grandes lucros. Também nesta altura ela vai efetivamente passar, possivelmente.
Aber, weiß Ramirez, solche Chancen bieten sich uns nicht auf dem goldenen Tablett. Wir müssen sie suchen und nutzen. Zu finden sind sie je länger, desto mehr im Ausland. Und da stoßen wir als kleines Land dann eben immer wieder an Grenzen, die es zu überwinden gilt.
Mas temos que caminhar atrás delas, temos que correr atrás delas, temos que ser efetivamente, digamos, profissionais nesse aspecto.
Wir haben einen 11-Millionen-Markt, in dem wir kaum mehr wachsen können. Also müssen wir uns ans Beispiel unserer vielen Emigranten halten und unser Glück im Ausland suchen, ist der philosophierende Konservenproduzent überzeugt.
Nós somos 11 Millionen und dificilmente seremos mais mesmo com alguma ajuda de alguns imigrantes.
Statt Massenware für den Binnenmarkt und No-Name-Konserven für Supermarktketten pflegt Ramirez inzwischen wieder 7 Eigenmarken, die er aus seinen 4 Fabriken in alle 5 Kontinente exportiert, mit deren wachsender Nachfrage er fast nicht mitzuhalten vermag.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.